wollen heute Abend sprechen über das Thema, wozu brauche ich Gott? Steht vor mir ein gebildeter Mann, sehr kluger Mann, den ich sehr schätze. Und dann sage ich eines Tages zu ihm, wissen Sie, Sie imponieren mir, Sie sind gebildet, Sie sind klug, das ist sehr viel wert. Dummheit ist entsetzlich anstrengend. Sie sind, naja, was würde erst aus Ihnen, wenn Ihr Leben dem lebendigen Gott gehörte? Und da lächelt er etwas unverschämt mich an und sagt, Sie sagen ja, ich habe alles. Wozu brauche ich Gott? Hat dann vom Tisch gewischt. Vor mir steht so ein junger Bursche. Funskerl, ich sage, Mensch, was könnte aus dir werden, wenn du dich entschließen könntest, dein Leben dem lebendigen Gott zu geben? Ha, sagt er, wozu brauche ich Gott? Sehen Sie, den Satz habe ich so oft gehört, dass wir also heute Abend drüber sprechen wollen. Und da muss ich Ihnen als erstes sagen, das ist ein sehr törichter und dummer Satz. Ich muss vom Arzt aus jeden Tag eine Stunde spazieren gehen. Und da habe ich in Essen so einen bestimmten Weg am Südbahnhof entlang. Und neulich gehe ich da entlang und da steht mitten auf dem Weg ein altes Sofa. Das hatten die Leute nicht mehr brauchen können, da hatten sie es bei Nacht und Nebel einfach da so in die Anlagen gestellt. Soll die Stadt sehen, wie es wegkommt. Ich kann mir so richtig vorstellen, die Geschichte dieses alten Sofas. Haben sie vielleicht von der Oma geerbt. Oma ist gestorben. Und nur haben sie die Kinder das Sofa geerbt. Die haben moderne Wohnung, moderne Möbel. Tja, sagt der Mann, wozu brauchen wir nun so ein Sofa? Das passt einfach nicht zu unserem Lebensstil. Das passt nicht zu unseren Möbeln. Außerdem weiß der Kuckuck, was da alles drin ist an Ungeziefer. Wir schmeißen es raus und dann stellen sie es in die Anlagen. Und so macht der Mensch von heute mit dem lebendigen Gott. Er passt nicht in unseren Lebensstil, er passt nicht in unsere moderne pluralistische Gesellschaft, er passt nicht in unser Denken. Wozu brauche ich Gott? Stellen wir das alte Sofa in eine Kirche. Die ist sowieso 8 Tage lang zu. Lieben Freunde, der lebendige Gott ist kein altes Sofa. Ist das klar? Der lebendige Gott ist kein altes Möbelstück, das wir nach Belieben, weil es unmodern geworden ist, aus unserem Leben rauskippen. Haben Sie eine Ahnung, wer der lebendige Gott ist? Er sieht vielleicht die Schuld der Kirche mit, dass Gott nur noch zu einem Problem geworden ist. Es müsste uns kalt über den Rücken laufen, wenn wir nur den Namen Gott aussprechen. Zwischendurch, wenn Sie mich fragen, woher ich weiß, dass Gott existiert, dann sage ich Ihnen, weil er sich geoffenbart hat in Jesus. Seit Jesus gekommen ist, ist Gottes Leuchtung Dummheit oder böser Wille. Aber das nur am Rande. Gott ist nicht ein altes Möbelstück, Gott ist unheimliche und gewaltige Wirklichkeit, der wir nicht ausweichen können. Sehen Sie, wenn man an der Wirklichkeit vorüberlebt, dann lebt man verkehrt. Lassen Sie mich ein paar ganz dumme Beispiele brauchen. Sehen Sie, da steht ein Mann an der Autobahn zwischen Mannheim und Darmstadt, wo ein Auto hinterm anderen kommt, auf allen vier Fahrbahnen. Da sagt ein Mann, da dürfen Sie aber nicht rüber. Dann sagt der Mann, wozu brauche ich eine Autobahn, und geht rüber. Auf der zweiten Fahrbahn ist er schon totgefahren, platt wie eine Wanze, nicht? Man kann die Wirklichkeit nicht einfach übersehen. Und wer es tut, der geht zugrunde dabei. Sehen Sie, das ist ein Mensch, der zieht sich im Februar, wenn Eis und Schnee ist, eine Badehose an und geht spazieren. Sage ich ihm, du kannst doch nicht im Februar bei Eis und Schnee in eine Badehose spazieren gehen. Sagt, was geht mich Eis und Schnee an? Ich brauche es nicht. Und zieht los. Dann hat er eine Lungenentzündung, nicht? Das kann man eben nicht. Verstehen Sie? Die Wirklichkeit übersehen, negieren, an ihr vorüberleben, das führt zu Katastrophe. Und da unser Abendland an der Wirklichkeit des lebendigen Gottes vorübergeht, braucht man nicht viel Weisheit, um zu sagen, das kann nicht mehr gut gehen mit uns. Mann, so als Großstadtpfarrer kommt man mit unendlichen Menschen zusammen. Sieht alles nach außen großartig aus. Und so wiese Menschen kennenlernen, da klappt es nirgends. Da ist eine kaputte Ehe, da haben die Kinder und die Eltern Krach. Da ruiniert einer sein Leben. Ich sage manchmal meiner Frau, Mensch, wir sind die einzigen Menschen, die glücklich verheiratet sind. Hinter der Fassade unseres Lebens doch alles morsch und kaputt. Das geht ja gar nicht anders, wenn man an der Wirklichkeit Gottes vorüberlebt. Das muss ja schief laufen. Geht gar nicht um die Frage, wozu brauche ich Gott, sondern Gott ist da. Und es ist Narrheit zu leben ohne ihn. Narrheit. Wir werden gegen ihn rennen, wie ein Auto gegen eine Mauer rennt. Es gibt in der Bibel einen erschütternden Psalm, der davon spricht, dass Gott so wirklich ist, dass man ihm einfach nicht weglaufen kann. Da heißt es, führe ich gen Himmel, so bist du da. Der Weltraumfahrer Glenn, dieser Amerikaner, der hat gesagt, das sei für ihn das erschütternder gewesen, als er inne wurde, da in seiner Weltraumkapsel. Gott ist auch hier. Führe ich gen Himmel, gegen Weltraum, bist du da. Grabe ich mich in tiefsten Schacht im Ruhrgebiet, über 1000 Meter. Und dann stoße ich auf Gott. Führe ich in die Hölle, siehe, dann bist du auch da. Der Psalm heißt weiter, nämlich Flügel der Morgenröte und blieb am äußersten Meer, würde deine Hand mich da selbst packen. Als ich vor einiger Zeit nach Kalifornien flog, hat mir meine Frau in meinen Koffer diesen Spruch oben aufgelegt. Nämlich Flügel der Morgenröte und blieb am äußersten Meer. Und als ich Francisco den Koffer aufmachte, würde mich deine Hand da selbst halten. Es gibt eine Geschichte in der Bibel von dem Adam, der wollte Gott weglaufen, so wie Millionen weglaufen. Und da hat er sich versteckt hinterm Gebüsch des Gartens Eden. Da sitzt der Bursche. Ein komisches Bild. Der Mensch von heute versteckt sich nicht mehr vor Gott hinterm Gebüsch, sondern er versteckt sich vor Gott hinter Schlagworten. Wie kann Gott alles zulassen? Oder hinter Weltanschauungen. Mein Gott ist die Tiefe des Daseins oder irgend so ein Blödsinn. Hinter irgendwas versteckt sich. So lächerlich wie der Adam hinter seinem Busch war, so lächerlich kommt mir der ganze Kram heute vor, wie der Mensch sich versteckt vor der Wirklichkeit Gottes. sitzen Frauen hier, die haben Männern gesagt, kommt doch mit. Nein, nein, ich gehe nicht in die Kirche. Sagen Sie Ihrem Mann schönen Gruß, er könnte sich vor Gott nicht verstecken. Und er stünde mal vor ihm. Und wenn es gar nicht vorher geht, am jüngsten Tag. Wenn mir einer sagt, da glaube ich nicht dran an die Auferstehung der Toten am jüngsten Tag, dann sage ich, macht nichts. Wir warten es ab. Das warten wir immer wieder ab, ob Sie recht haben oder Gottes Wort. Hier in Lübeck gibt es einige gewaltige Plastiken von dem Maler und Bildhauer Barlach. Der hat auch ein Theaterstück geschrieben, Der blaue Boll. Das ist so ein Gutsbesitzer, der blaue Boll, der immer so ein bisschen blau ist, verstehen Sie? Darum der blaue Boll. Und da hat er mal so im kleinen Städtchen gut zu Mittag gegessen und getrunken und da kommt dann der Mittagssitz auf dem Marktplatz. Und da ist der Kirchturm, da sind ausgemeißelt so vier Cherubim, die Posaune blasen. Und da sieht er so hin auf einmal, ist ihm, als wenn die lebendig wären. Und fingen an zu blasen. Jetzt kommt die Menschheit vor Gottes Gericht. So heißt es wirklich bei Barlach. Heraus, ihr Toten aus den Gräbern, keine Verwesung vorgeschützt. Heraus! Keine Verwesung vorgeschützt, wundervoll ausgedrückt. Kann nun ein ganz großer Dichter so sagen. Der geht dem blauen Boll auf. Ich kann Gott nicht weglaufen. So oder so, ich stehe mal vor ihm. Meiner ganzen Armseligkeit. Wozu brauche ich Gott? Das ist gar nicht das Problem. Gott ist so wirklich, dass sie mich weglaufen können. Und ich habe Angst, dass Gott ja mir eines Tages sagen könnte, wozu brauche ich denn dich? Haben Sie mal darüber nachgedacht, dass das gar nicht die Frage ist, wozu Sie Gott brauchen, sondern ob Gott Sie brauchen könnte und dass Gott zum Entschluss kommt, junger Mann, ich brauche dich nicht, werf dich weg. Wie spreu, sagt die Bibel, der Wind zerstreut. Nein, es ist ein sehr törichter Satz, wozu brauche ich Gott? Aber nun muss ich weitergehen. Ich sagte Ihnen, sehen Sie, Gott ist also da. Der ist Wirklichkeit. Ob wir ihn brauchen wollen oder nicht, er ist da. Wir werden ihn nicht los. Er ist da. Seine Stimme tönt unser Leben. Adam, wo bist du? Aber sehen Sie die Tatsache, dass der lebendige Schöpfer Himmels und der Erden und Richter der Welt da ist. Wirklich. Dass er unser Leben kennt, dass wir nicht weglaufen können. Das zu wissen, ist noch zu wenig. Mir sagt neulich ein Mann, Pastor Busch, ich glaube auch an Gott. Da habe ich gesagt, aller Ehren wert, aber wissen Sie, der Teufel glaubt auch an Gott. Glauben Sie, dass der Teufel Atheist ist, so dumm ist er nicht. Der Teufel weiß ganz genau um die Wirklichkeit des lebendigen Gottes. Der Teufel weiß ganz genau, dass Gott da ist. Und wenn Sie also sich aufraffen und sagen, ich glaube, dass Gott da ist, dann haben Sie es glücklich bis zur Religion des Teufels gebracht. Toll, ne? Das ist zu wenig zu wissen, dass Gott da ist. Sehen Sie, die Bibel, die ist ja sehr, die kann auch sehr höhnisch sein. Den ganzen Atheismus erwähnt sie nur ein einziges Mal in einem einzigen Satz. Da sagt sie, die Narren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Das ist die ganze Sache der Bibel und Atheismus. Das kommt gar nicht weiter in den Gesichtspunkt. Sondern im Blickfeld der Bibel ist das, dass der Mensch wissen kann, dass Gott lebt. Aber damit ist ihm eigentlich noch nicht geholfen. Sehen Sie, worauf alles ankommt? Und hören Sie mir jetzt gut zu. Worauf alles ankommt, ist das, dass wir Frieden mit Gott haben. Frieden mit Gott. Dass ich weiß, dass Gott ist, ist noch gar nichts. Es kommt alles in unserem Leben darauf an, dass ich Frieden mit Gott habe. Was ist das für ein Satz im Römerbrief? So haben wir Frieden mit Gott. Ich habe mal im Krankenhaus Besuche gemacht, da erlebt man die dollsten Sachen. Und können wir stundenlang erzählen, dass wir an den Bänken liegen vor Lachen. Wirklich, so komische Sachen erlebt man da. Und da komme ich eines Tages in ein Krankenhaus und da sagt ein Mann, ja, ich glaube auch, dass Gott lebt. Ich sage, allerhand, glaubt der Teufel auch. Da sagt er, sag ich, es kommt alles darauf an, dass Sie Frieden mit Gott haben. Da sagt er, das habe ich. Ich habe nichts gegen ihn. Ich habe nichts gegen ihn. Habe ich gesagt. Das ist, glaube ich, nicht so entscheidend wichtig. Die Frage ist, ob Gott nicht gegen Sie einiges hat. Und Gott hat gegen uns eine ganze Menge. Glauben Sie denn, dass wir mit unserer Lügerei, was haben wir, die paar Leute in der Kirche hier, zusammengelogen? Mit unseren Streitigkeiten, mit unserer Launhaftigkeit, unserer Selbstsucht, unserer Gottlosigkeit. Unserer Gottlosigkeit. Wir haben um 7:30 eine Gebetsgemeinschaft für diese Versammlung. Da waren heute 8 Frauen. Dann kam noch ein Mann. Gibt es in Lübeck keine Männer, die beten können? Was ist das für eine Gottlosigkeit, nicht? Glauben Sie, dass wir so Frieden mit Gott haben? Ich wünschte Ihnen, dass Ihnen die Augen aufgehen dafür, dass Gott eine Menge gegen uns hat. Und da hilft Ihnen auch nichts, wenn Sie im Sterben mal einen Pastor kommen, lass uns Abendmahl nehmen. Man kann ewig verloren gehen. Man kann ewig verloren gehen. Es gibt eine Hölle. Sehen Sie, Gott zwingt uns nicht. Wer hier ohne Frieden mit Gott leben will, der darf das. Wenn Sie die Gebote Gottes übertreten will, ruhen und trinken und streiten und lügen, dürfen das. Nur machen Sie sich klar, Sie dürfen dann in Ewigkeit ohne Frieden mit Gott leben. Und das ist die Hölle. Dostojewski sagt, die Hölle ist der Ort, wo Gott nicht mehr hinschaut. Wir wählen uns die Hölle. Ich wünschte Ihnen, dass Ihnen deutlich wird, wie viel Gott gegen Sie hat. Und dann geht Ihnen die Frage auf, wie bekomme ich Frieden mit Gott? Dass Gott lebt, das ist klar, aber ich muss Frieden mit Gott haben. Und nun habe ich diese herrliche Botschaft. Und sehen Sie, ich bin glücklich, dass ich sie anbringen darf. Ich habe vor so einer Evangelisation eine Todesangst, dass das auch wirklich gehört wird. Was ich jetzt sagen will, dieser schreckliche Gott, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle, der macht Ihnen uns ein Friedensangebot. Ein Friedensangebot. Er stellt gar keine Bedingungen. Er macht ein Friedensangebot. So sehr hat Gott diese wahnsinnig gewordene, gottlose Welt geliebt, ist unfassbar, dass er seinen Sohn gab. Die Mauern der ewigen Welt zerbrechen und Gottes Sohn kommt in die Welt. Und dieser Sohn nimmt alle Schuld auf sich und lässt sie ans Kreuz schlagen. Gehen Sie wie jeden Abend mit mir hinaus nach Golgatha. Und da sehen wir nicht die tobenden Volksmassen an und nicht die würfelnden Kriegsknechte und nicht die weinenden Frauen und nicht die beiden Verbrecher rechts und links, den Mann in der Mitte. Den Mann in der Mitte. Den Mann mit der Dornenkrone. Das Haupt voll Blut und Wunden. Schauen Sie ihn an. Da trägt er unsere Schuld weg. Hier ist Gottes Friedensangebot. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Jesus ist Gottes großes Friedensangebot. Dieser Jesus neigt sein Haupt und verschied. Und man legt ihn in ein Felsengrab und wälzt eine Felsplatte davor. Und am dritten Tag wird es grell hell, dass die Kriegsknechte, raue Burschen, wissen Sie, nicht zarte Jüngferchen, raue Burschen, in Ohnmacht fallen. Und das Letzte, was sie sehen, dass dieser Jesus sieghaft aufersteht. Von diesem Jesus rede ich, der durch die Straßen Lübecks geht, der jetzt bei Ihnen anklopft. Dieser Jesus, der für Sie starb, der für Sie auferstanden ist, ist Gottes Friedensangebot. Werfen Sie alle Ihre Zweifel, Sie haben eine Menge Zweifel, werfen Sie über Bord und werfen Sie sich diesem Jesus in die Arme. Werfen Sie alten Bindungen über Bord. Sie können es, wenn Sie auf den Jesu-Kreuz schauen. Und geben Sie ihm die Hand und sagen, dir will ich gehören. In dem Augenblick haben Sie den Schritt getan zum Frieden mit Gott. Paulus sagt im Römerbrief, nun wir sind gerecht geworden vor Gott durch den Glauben Herrn Jesus Christus, haben wir Frieden mit Gott. Jesus, das ist mir das entsetzlich Wichtige, ist das Friedensangebot Gottes. Nehmen Sie es an. Das Entsetzliche ist, dass es eine Menge Menschen gibt, die haben davon gehört und sind nie in diesen Friedenszustand mit Gott gekommen. Das ist fürchterlich. Und ich möchte ringen um ihre Herzen, wissen Sie? Ich möchte ringen um ihre Seelen, dass sie dieses Friedensangebot Gottes annehmen. Ich hatte heute ein Gespräch mit ein paar Journalisten und dann kam mir so drauf, was man heute noch ernst nehmen kann. Da habe ich gesagt, ich will Ihnen offen gestehen, nachdem ich also zwei Kriege erlebt habe und das Nazireich, wüsste ich nicht, was ich noch ernst nehmen soll. Ich wüsste nicht, was ich noch ernst nehmen soll. Die Sprüche, die mir Weltanschauungspropheten und Politiker vorsetzen, die nehmen sie selber nicht ernst und ich auch nicht. Ich wüsste nicht, was ich zwischen Himmel und Erde noch ernst nehmen kann, als dass Gott ein Friedensangebot macht und einen eingeborenen Sohn gibt. Und dass er unsere Schuld wegträgt und dass ich alles über Bord werfen darf und sagen, Herr Jesus, hier, ich möchte Frieden mit Gott, ich gehöre dir. Das kann ich ernst nehmen. Das ist das Einzige, aber das lohnt sich. Und wenn hier junge Menschen sind, die genau wie ich stehen und sagen, wir können nichts mehr ernst nehmen. Mensch, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die sich dem anvertrauen, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Das ist eine Botschaft, die musst du ernst nehmen. Die hat Tiefgang, die lohnt sich noch. Jesus gehören. Ich werde so oft gefragt, wie mache ich das? Meine Freunde, ich erzählte Ihnen schon, ich war als junger Offizier im Ersten Weltkrieg erschüttert worden, dass ich auf Gott raste. Er war auf einmal da und ich wusste, mein Leben ist so gottlos, dass ich, wenn ich jetzt falle, in die Hölle komme. Und da wusste ich nicht, was ich tun soll, um Frieden mit Gott zu finden. Und dann bekam ich ein Testament in die Hand und da las ich, Jesus Christus ist gekommen in die Welt, Sünder zu erretten. Ich meine, der schlug ein wie eine Bombe. Sünder bin ich, das habe ich gewusst. Da brauchte ich keinen Pastor dazu. Errettet werden möchte ich. Wenn Jesus Menschen errettet, muss ich Jesus finden. Kurz nachher las ich das Wort. Jesus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und der hat es bei mir gefunkt. Und ich sehe noch heute das zerschossene Haus in Frankreich vor mir. Es war im Kriege, wo ich noch ein Zimmer fand, das man abschließen konnte. Und da bin ich auf meine Knie gefallen und habe gesagt, ein dummer junger Offizier, Herr Jesus, wenn du Sünder zu Gottes Kindern machst, dann möchte ich mich jetzt feierlich dir ausliefern. Ich weiß, ich bin's nicht wert, aber du hast gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich habe gesagt, Herr Jesus, ich kann dir gar nichts versprechen. Ich habe einen sehr labilen Charakter. Ich kann dir nichts versprechen. Wenn was draus werden soll, dann musst du die Sache in die Hand nehmen. Aber ich möchte von heute ab dir gehören. Amen. Bin ich rausgegangen, seitdem habe ich einen Herrn. So müssen sie es machen. Da müssen sie mit ihm reden. Er lebt doch, nicht? Er lebt doch. Sagen Sie ihm das. Ah, wissen Sie, Evangelisation fängt hier an und geht nachher in Ihrem Zimmer zu Hause weiter, wenn es einen Sinn gehabt hat. Ja, meine Freunde, nun könnte ich sagen, ich bin eigentlich fertig. Und ich möchte, wenn es Ihnen recht ist, nochmal ganz von vorne anfangen. Schlafen Sie ein oder können Sie mir noch zuhören? Schläft irgendwo jemand, dann sagen Sie mir es, dann lasse ich mich wirklich ernsthaft pensionieren. Ich möchte noch einmal von der anderen Seite her, ganz von vorne, die Frage aufnehmen. Gewissermaßen noch einen zweiten Vortrag halten. Aber Sie brauchen keine Angst zu haben, Punkt 9 ist immer Schluss. Wir waren davon ausgegangen, atmen Sie dreimal tief, dass wir neu anfangen können, ja. Wir waren davon ausgegangen, von der Frage, die Tausende stellen, wozu brauche ich Gott? Wenn ich so eine Frage als Pfarrer dauernd gestellt kriege, dann treibt sie mich um. In meinem Alter schläft man nicht mehr viel, da liegt man wach. Was soll ich den Leuten sagen, wozu brauche ich Gott? Dann habe ich überlegt, wozu brauche ich Gott? Und da ist mir aufgegangen, dass ich ohne Frieden mit Gott überhaupt keinen Sinn in meinem Leben sehe. Sehen Sie, die entscheidende Frage für einen Menschen ist doch die Frage, wozu bin ich auf der Welt? Eine Kuh fragt sich das nicht. Eine Kuh döst hin, bis sie geschlachtet wird. Verstehen Sie? Und heute ist ja so eine Hundewelle in Deutschland und ich kriege 100-mal erzählt, die Hunde wären treuer und klüger wie Menschen. Aber es gibt keinen Hund, der die Frage stellt, wozu bin ich da? Das unterscheidet den Menschen vom Tier, dass der Mensch sich fragt, wozu bin ich eigentlich auf der Welt? Oma, wissen Sie das? Wozu bin ich eigentlich da? Aus meinem Bekanntenkreis hat ein junger Student, der Sohn eines großen Industriellen, sich erschossen. Er hatte keine dumme Liebesgeschichte, er hatte alles, was Herz begehrt, er war gesund. Und man überlegte, warum tu das, und dann fand man einen Zettel auf seinem Schreibtisch. Da stand nur, es hat keinen Sinn zu leben. Ich sehe keinen Sinn. Und dann hat er sich erschossen. Er wusste nicht, wozu bin ich auf der Welt. Und dann tut man, glaube ich, gut, sich zu erschießen. Denn wozu soll das ganz gut sein, nicht? Sehen Sie mal, bis sie alle ihre Zähne los sind, die vielen Zahnschmerzen. Alles wozu? Nicht? Da habe ich nur das Minimalste genannt. Die Sorgen und die Nöte und wir Eltern, die Kinder, nicht? Und alles. Wozu das alles? Wozu bin ich auf der Welt? Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist brennend. Wenn ich die Leute nun auf der Straße frage, wissen Sie das, wozu sie auf der Welt sind, dann kriege ich die dümmsten Antworten. Ich habe mal während des Nazireichs eine Einladung bekommen von Studenten in Münster. Ich solle zu ihnen einen Vortrag halten über das Thema vom Sinn des Lebens. Wie ich hinkam, war die Staatspolizei da und sagte, ich dürfe nicht reden. Und da habe ich gesagt, darf ich mich unterhalten? Ja, das dürfen sie. Da waren da 300 Studenten, da habe ich gesagt, also einen Vortrag kann ich nicht halten, unterhalten wir uns. Wissen Sie, was der Sinn unseres Lebens ist? Wozu sind wir da? Es war im Nazireich, dann stand einer auf, wissen Sie, und sagte, ich bin für mein Volk da. Ich sage, schön, großartig, darf ich mal fragen, wozu ist das Volk da? Ja, das weiß ich auch nicht. Verstehen Sie, begriff gar nicht, die Frage war nur zurückgeschoben, nicht? Da stand ein Zweiter auf und sagte, ich stamme aus einem adligen Geschlecht, ich kann mein Geschlecht, ich weiß nicht, um Dutzend Glieder zurückverfolgen. Ist nicht eine große Sache, diese Kette fortzusetzen? Ich sage, Mann, wenn Sie nicht wissen, wozu jede einzelne Generation auf der Welt ist, dann lohnt sich ja nicht, die Geschichte weiterzumachen. Dann kam natürlich die ganz blödsinnige Antwort, ich bin auf der Welt, um meine Pflicht zu tun. Das ist ungefähr das Dämlichste. Was ist denn meine Pflicht? Das ist gerade das Problem. Ich habe einen Arzt, der sagt, Sie sind nur herzkrank, Ihre Pflicht ist, sich zu schonen, zu Hause zu bleiben. Und der Pastor Brauer sagt, komm nach Lübeck und halt hier Vorträge. Was ist meine Pflicht? Wer sagt mir das? Was ist meine Pflicht? Die Kerle, die in Auschwitz gemordet haben, die sagen alle, wir haben Befehl gehabt. Es war unsere Pflicht. Glauben Sie, dass unsere Pflicht ist zu morden? Was ist meine Pflicht? Die Wehrdienstverweigerer sagen, meine Pflicht ist nicht mehr zu töten. Soldaten sagen, meine Pflicht ist wehrbereit zu sein. Was ist denn meine Pflicht? Ein hoher Beamter sagt mir, Pastor Busch, kann Sie vertrauen. Bei mir gehen dauernd Akten durch. Also wenn die alle verbrennen würden, ging die Welt auch weiter. Was ist meine Pflicht? Das ist ja gerade, wozu bin ich da? Nicht? Das ist dasselbe wie, was ist meine Pflicht? Ein Arzt sagte, ich bin dazu da, Menschenleben zu retten, ist das nichts? Da habe ich gesagt, Mann Gottes, wenn Sie nicht wissen, wozu der Mensch auf der Welt ist, dann lohnt es sich doch gar nicht, sein Leben zu retten, da geben Sie doch besser eine Spritze. Ist Ihnen deutlich? Kein Mensch sagt mir, wozu bin ich auf der Welt? Dann stand einer auf und sagte, das Leben hat gar keinen Sinn, darum wollen wir es genießen. Sag ich, richtig, aber wenn es doch einen Sinn hätte und du hast nur ein einziges Leben und du hast nur ein Leben, junger Mann, und wenn das verspielt ist, kannst du nie gut machen. Weißt du, wozu du da bist? Ja, wer kann mir denn darauf antworten? Und da ist mir völlig klar, auf die Frage nach dem Sinn des Lebens kann nur der eine antworten, der mich geschaffen hat. Nur Gott. Ist doch klar, nicht? Doch logisch. Nur der mich geschaffen hat, kann mir sagen, wozu er mich geschaffen hat. Und Gott sagt in seinem Wort, wozu er uns geschaffen hat. Das müssen Sie wissen. Er hat uns geschaffen, ich will es mal so ausdrücken, dass wir Kinder des lebendigen Gottes würden. Ganz im Anfang, Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, wie ihn Vater und Sohn wünscht, indem er sich selber spiegelt, so wünschte Gott Menschen ihm zum Bilde. Und wie ist der Mensch in Sünde gefallen? Es gibt keinen anderen Sinn unseres Lebens, als dass man ein Kind des lebendigen Gottes wird. Und wenn einer der größte Industrielle ist, der größte Gelehrte, und ist kein Kind Gottes, sage ich, dein Leben war total sinnlos. Ein bisschen säkularen Sinn, ganz bestimmt, aber im Blick der Ewigkeit sinnlos. Ich weiß, das ist hart, aber die Bibel spricht keine sanften Wahrheiten, sondern sehr groß und radikale. Und nun sehen Sie, von Natur sind wir nicht Kinder Gottes. Wie wird man denn ein Kind Gottes? Da bin ich wieder bei Jesus. Jetzt sage ich Ihnen ein Bibelwort aus Johannes 1. Jesus kam in die Welt, die ihm gehört, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Da steht das schon. Fragte mich heute ein Journalist, warum denn das kommt, dass so wenig Menschen in die Kirche gehen. Sag ich, steht schon in der Bibel. Ne? Die Welt nimmt ihn nicht auf. Und nun kommt's. Wie viele ihn aber aufnahmen. Jesus.
dem wir Nägel malen, der uns zu Sündern macht und vor Gott gerecht macht, den Auferstandenen, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen. Verstehen Sie, seit ich das alles begriffen habe, da möchte ich brüllen und schreien, ihr Menschen seid doch nicht so blind. Ihr habt nur ein Leben, ihr verspielt es. Und da ist Jesus und klopft bei dir an. Und so wie du ihn aufnimmst, wirst du ein Kind Gottes. Er wäscht dich von Sünden rein, er zerreißt die Ketten des alten Lebens, er schenkt dir seinen Geist, er macht neuen Menschen aus dir, er macht dich zum Kinde Gottes. Wie kann man das nicht, wie kann man ihn nicht aufnehmen? Ne? So, meine Freunde, ich muss schließen. Ich hoffe, Sie haben mir zugehört und ein wenig verstanden, wie wirklich unser zeitliches und ewiges Heil einfach an Jesus, dem Sohne Gottes, hängt. Ich sprach die letzten Tage schon davon, dass es mich so amüsiert, dass in Illustrierten und Monatsblättern über Jesus geschrieben wird. So im Spiegel und so. Furchtbarer Unsinn. Aber da ist mir doch deutlich, wie unsere Zeit wittert. Wittert! Wir sind so leer, wir haben nichts mehr. Was soll man ernst nehmen? Jesus, da wär's. Richtig. Aber dann sollte man sich wirklich orientieren über Jesus und begreifen, dass er nicht irgendwer ist, ein Religionsstifter oder so ein Heini, sondern von Gott gekommen, Sünder zu erretten. Dazu bin ich einer und das hat er getan. Und das möchte er an Ihnen auch tun. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. So, ich muss schließen, lassen Sie mich zum Schluss noch ein kleines Beispiel sagen. Ich habe neulich einen Bericht gelesen aus dem Kriege von Stalingrad. Und mein Nachfolger, der junge Pfarrer in Essen, machte mich darauf aufmerksam, auf dieses Buch. Und da ist ein erschütternder Bericht, wie in den Kessel von Stalingrad, der ganz eingeschlossen war von russischen Armeen, noch das letzte Flugzeug einfliegt und vollgepackt wird mit Verwundeten. Und nun kommen Soldaten, Halbverwundete, Leichtverwundete, Halberfrorene und wollen mit. Und das Flugzeug ist voll. Und da hängen sie sich, wo man sich nur festhalten kann, hängen sich dran, nicht? Außen an Türgriffe, ich weiß nicht, wo man sich am Flugzeug so hinhängen kann, ans Fahrgestell und so. Und dann geht die Maschine hoch. Als sie gelandet ist, war keiner von denen, die sich außen dran gehängt hatten, noch da. Sie waren weggeweht worden, sie waren erfroren, sie waren weggewischt vom Sturm. Nur die drin waren. Und da habe ich gedacht, das Evangelium von dem Sohn Gottes Jesus, der für uns starb und auferstanden ist, ist so ein rettendes Flugzeug. Da fliegt man raus aus dem Kessel der Verlorenheit. Aber es gibt so viele Christen, die hängen außen dran. Mal Weihnachten die Kirche, getauft. Ich glaube auch alles, aber ich habe nichts. Wenn ich sterbe, dann muss der Pastor bestätigen, dass ich auf uns Kerl war und so. Man hängt außen dran. Seien Sie überzeugt, Sie werden weggewischt. Nur wer drin ist, man muss einen Schritt tun da rein. Und darum bitte ich Sie, dass Sie sich entscheiden, sich zu Jesus zu bekehren. Ganz einfach, Sie müssen mit ihm ausmachen, nicht mit mir. So, nun bitte ich den Chor, noch ein Lied zu singen.